Kapitel 1 – Der Fall der verschwundenen Kinder. März 2017. Hektisch und aus voller Angst rannte Cody Banks durch Berlin. Was war nur geschehen? Was für ein Gegner ist das nur, den Jack und ich hier bekämpfen? Dachte Cody, als er davonlief. Völlig erschöpft erreichte er die Siegessäule. Cody wusste, dass er Berlin verlassen musste. Schnell lief er in Richtung des Stadtteils Moabit. Außer Atem kam er auf der Brücke an, die den Stadtteil Tiergarten und Moabit trennte. Er verschnaufte und schaute dabei hinunter in die Spree. Der Fluss glänzte im Mondlicht. »Habe ich dich endlich gefunden«, sagte eine mysteriös böse Stimme. »Was wollen Sie von mir? Ich habe doch nichts getan. Lassen Sie mich gehen. Ich habe meinen Beruf aufgegeben. Lassen Sie mich am Leben«, flehte Cody die schwarze Gestalt an. »Es tut mir leid«, hauchte die schwarze Person, bevor ein Dolch in die Brust von Cody Banks eindrang. »Wieso bringen Sie jeden um?«, fragte Cody unter Schmerzen. Die schwarze Person trat einen Schritt näher. »Weil du mich kennst.« »Du?«, schrie Cody. Schnell packte die schwarze Person Cody am Arm und dann schmiss er ihn über die Brüstung der Brücke. Cody stürzte hinab in die Spree und dann versank er. 9 Monate zuvor. Cody Banks erwachte an diesem Tag erst gegen um 10 Uhr. Er stand auf und taumelte ins Badezimmer. Dabei stieß er immer wieder Bierflaschen um, die in der ganzen Wohnung verteilt waren. Nach der Trennung von seiner Freundin vor 2 Wochen begann er immer wieder mit dem Trinken. Oft soff er sich fast ins Koma. Im Badezimmer angekommen, ging er zunächst zur Toilette. Er stellte sich davor und dann begann er mit seiner Morgenerektion zu pinkeln. Fast die ganze Zeit ging sein Urinstrahl an der Kloschüssel vorbei. Nachdem er fertig war, griff er zum Klopapier und zog einige Bahnen von der Rolle. In diesem Moment fiel sie zu Boden und beim Danachgreifen fasste er direkt in seinen Urin. »Scheiße!«, brüllte Cody, als er mit der Faust auf die Kloschüssel schlug. Nun entledigte er sich seiner restlichen Klamotten und dann stieg er unter die Dusche. Das Wasser floss von seinem rötlichen Haar über sein rundliches Kinn hinab, über seinen schlanken, drahtigen Körper bis zu seinem Penis. Er gab etwas Shampoo auf die Handflächen und dann wusch er sich den Kopf. Danach seifte er seinen Körper ein. Er wusch sich den Urin von allen Stellen, auch von seinem Glied. Er massierte es intensiver und dann begann er zu masturbieren. Unter leichtem Keuchen und Stöhnen ejakulierte er gegen die Duschwand. Er wusch sich nun sauber und dann lief er nackt in das Schlafzimmer. Er nahm sich frische Kleidung aus dem Schrank und dann räumte er auf. Nach 20 Minuten war seine Wohnung wieder rein. Er zog sich nun die Schuhe an und dann verließ er die Wohnung. Er ging die Treppen hinunter, als sein Handy klingelte. »Banks, was gibt es so Wichtiges?«, fragte Cody unter Stress stehend. »Cody, hier ist Carla. Wann kommst du denn?«, fragte Carla forsch. »Ich bin unterwegs. Gibt es irgendwas Wichtiges?« »Bill und Konrad suchen dich schon. Ich glaube, sie haben Fortschritte gemacht.« »Das ist super, Carla. Ich bin in 20 Minuten da«, sagte Cody, als er auflegte und das Treppenhaus hinunterrannte. Draußen stieg er in seinen Wagen und dann fuhr er los. Cody fuhr nun in Richtung des Berliner Rings, als er ein Stauende sah. Langsam fuhr er heran. Als sein Wagen zum Stillstand kam, schaltete er das Radio ein. »Was ist hier nur los?«, dachte er, als die Nachrichten begannen. Wie uns soeben mitgeteilt wurde, kam es vor 10 Minuten zu einem Anschlag bei einer Hochzeitsgesellschaft auf einem Industriegelände. Es kam dabei zu vielen Toten und Verletzten. »Oh mein Gott, ich muss auf Arbeit«, dachte Cody. 4 Monate vor der Hochzeit von Jack Stone. »Konrad, hast du die Meldung gerade gesehen?«, fragte Bill Krüger bei der kriminaltechnischen Abteilung der Mordkommission Berlin. »Welche Meldung meinst du?«, fragte Konrad rührig. »Es geht um die verschwundenen Kinder. In einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt sind erneut 7 Kinder verschwunden. Wir sollen das untersuchen«, antwortete Bill. »Hat das mit dem Killer zu tun?«, fragte Konrad. »Das sollen wir herausfinden. Hier steht auch, dass wir die Unterlagen an Kriminalhauptkommissar Peter Schilling weiterleiten sollen.« »Na dann, Konrad, machen wir uns an die Arbeit«, sagte Bill selbstbewusst. 20 Minuten später. »Konrad, ich habe hier etwas gefunden«, sagte Bill zu seinem Kollegen Konrad. »Was hast du denn?«, fragte Konrad. »Laut Augenzeugen sollen einige Kinder in Wolken verschwunden sein. Das passt nun nicht mehr zu unserem Profil eines Serienkillers. Vielleicht ist die Mordkommission nicht das Richtige für diesen Fall«, sagte Bill. Wie meinst du das? Wer sollte sonst diesen Fall lösen? Fragte Konrad unwissend. Ich glaube, dieser Fall ist paranormal, antwortete Bill seinem unwissenden Kollegen. 25 Minuten nach der Explosion auf der Hochzeit erreichte Jack Stone die Dienststelle von Cody Banks. Er nahm die Akte an sich und dann betrat er das Gebäude. Schnell lief er die Gänge entlang. Dieses Gebäude war wie ein Labyrinth. In diesem Moment sah er ein Schild und folgte diesem zu einem Fahrstuhl. Er betrat den Fahrstuhl und dann fuhr er in das Untergeschoss. Dort angekommen, ging er zur Anmeldung. »Schönen guten Tag, mein Name ist Jack Stone und ich suche Cody Banks«, sagte Jack nach dem Betreten der Abteilung. »Einen kleinen Augenblick, Cody Banks ist gleich da«, antwortete die Sekretärin Carla Bauer. Mit einer Verspätung von 45 Minuten erreichte Cody Banks den Parkplatz vor seiner Dienststelle. Er stieg aus seinem Wagen und dann ging er zum Eingang. In diesem Moment klingelte sein Handy. Er holte es aus der Tasche und dann ging er ran. »Was gibt es, Bill?«, fragte Cody etwas genervt. »Cody, endlich erreiche ich dich. Wir haben etwas zu dem Fall mit den Kindern herausgefunden.« »Echt? Dann müsst ihr beide direkt zur Dienststelle kommen«, sagte Cody nun sichtlich fröhlich über diese Nachricht. »Okay, wir sind in 25 Minuten da«, antwortete Bill, bevor er auflegte. Nun ging Cody ins Gebäude und dann direkt zum Fahrstuhl. Er fuhr hinunter und dann lief er auf Carla zu. In diesem Moment kam ihm ein Mann entgegen und reichte ihm eine Akte. »Sie sind Cody Banks? Ich bin der ehemalige Hauptkommissar Jack Stone und ich soll Ihnen diese Akte bringen«, sagte Jack. »Oh, die Akte. Das hat ja sehr lange gedauert. Wir warten bereits seit einigen Monaten auf diese Akte. Nun ist sie ja endlich hier«, antwortete Cody Banks. »Ich muss nun wieder los. Auf Wiedersehen. Mr. Stone, wieso bekommen wir diese Akte erst jetzt? Und wieso eigentlich ehemaliger Hauptkommissar?«, fragte Cody neugierig. »Sorry, ich habe es nicht eher geschafft. Ich hatte mit einer geheimnisvollen Organisation zu tun. Die wollten mich töten, auf meiner eigenen Hochzeit«, sagte Jack traurig. »Der Anschlag? Das war bei Ihnen?«, fragte Cody entsetzt. »Ja, ich musste fliehen. Man wollte mir den Anschlag anhängen. Ich weiß nicht, wer von meiner Familie noch lebt. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung, ob mein Mann noch am Leben ist. Mein Partner wurde schwer verletzt. Wahrscheinlich ist er mittlerweile schon tot. Ich bin nur noch ein ehemaliger Hauptkommissar. Ich werde jetzt gehen«, sagte Jack, bevor er langsam in Richtung des Aufzugs ging. »Mr. Stone, Sie können mich Cody nennen. Wie kann ich Sie erreichen, wenn ich noch Fragen wegen der Akte habe?« »Ich bin Jack. Hier hast du meine Nummer«, sagte Jack, als er seine Visitenkarte an Cody überreichte. Nun verließ Jack die Abteilung und dann das Gebäude. Er stieg in seinen Wagen und dann fuhr er davon. Kurz darauf kamen Bill und Konrad in der Abteilung an. »Carla, wo ist Cody?«, fragte Konrad. »In seinem Büro. Ihr könnt rein.« Nun gingen Bill Krüger und Konrad Röhrig in das Büro von Cody Banks. Zur selben Zeit überprüfte Carla ihre Mails, als ihr eine besonders merkwürdig vorkam. Sie klickte darauf und dann begann sie zu lesen. »Bill, Konrad, was gibt es nun Neues?«, fragte Cody neugierig und forsch. »Cody, wie du bereits von unseren Untersuchungen her weißt, sind die Kinder aus Aschers Leben in einer Datenwolke verschwunden. Wir haben diesen Datenwirbel untersucht«, sagte Bill. »Dabei stießen wir auf Erkenntnisse, dass auch die Kinder in Daten verwandelt worden sind«, sagte Konrad. »Ich verstehe das nicht. Soll das heißen, die Kinder leben noch?«, fragte Cody verwirrt. »Ja, sie leben in einer anderen Welt, einer sogenannten digitalen Welt, oder kurz Digi-Welt«, sagte Bill fröhlich. »Okay, ich suche bereits seit 4 Monaten nach diesen 7 Kindern und jetzt kommt ihr damit, dass die Kinder in einer Digi-Welt leben? Scheiße«, schrie Cody, als er vor Wut auf den Tisch schlug. »Was sollten wir denn machen? Wir haben alles untersucht. Jetzt haben wir einen Durchbruch geschafft«, sagte Konrad selbstbewusst. »Wir haben keinen Durchbruch. Okay, die Kinder leben. Sie sind aber nicht hier. Ich muss in diese Digi-Welt. Schafft ein Tor. Ich muss dorthin«, sagte Cody, bevor er Bill und Konrad aus dem Büro schmiss. Schnellen Schritts gingen Bill und Konrad zum Fahrstuhl, stiegen ein und dann fuhren sie nach oben. Mittendrin blieb der Fahrstuhl plötzlich stehen. »Scheiße! Läuft heute alles schief. Mein Leben ist zerstört«, fluchte Bill. »Bill, komm wieder runter«, ermutigte ihn Konrad. »Konrad, Du hast doch an allem Schuld. Kannst du dich nicht mehr an den Abend vor 8 Monaten erinnern?", fragte Bill wütend. "Doch, kann ich. Ich bin an dem Abend zu dir gekommen, um einen tollen Fußballabend zu machen. Ich wusste ja nicht, dass du einen neuen Anlauf mit deiner Frau machen möchtest", sagte Konrad schuldbewusst. "Du hättest anrufen können. Und dann noch dieser bescheuerte Spieleabend. Meine Frau erzählte mir kurz vorher, dass mein Sohn angehender Polizist ist und einen Freund hat. Ich wusste bis dahin nicht, dass er homosexuell ist. Okay, ich hatte nichts gegen diesen Spieleabend. Aber dann noch Flaschen drehen", schrie er Konrad wütend an. "Deine Frau oder besser Ex-Frau hatte doch die Idee mit der Aufgabe. Sie wollte, dass wir uns küssen. Ich wusste ja nicht, dass wir am Tag darauf zusammen und nackt in einem Bett aufwachen. Nur deine Frau war nicht mehr da. Ich fand die Nacht gar nicht so schlimm. Du weißt genau, dass es nicht bei dieser Nacht blieb", sagte Konrad, bevor er auf Bill zuging. "Konrad, hör auf damit. Wir sind 2 erwachsene Männer und wir haben darüber gesprochen." "Bist du dir sicher?", fragte Konrad, bevor er Bill küsste. In diesem Moment stieß er Konrad zurück. Unter Schuld rannte Bill auf Konrad zu und dann küsste er ihn innig. Langsam zogen sich die beiden Männer aus, als Konrad in seine Hosentasche griff und ein Kondom herausholte. Zur selben Zeit ging Carla nach dem Anklopfen ins Büro von Cody. "Cody, hier ist eine wichtige Mail gekommen. Schau dir die mal an", sagte Carla, als sie den Ausdruck an Cody übergab. "Danke, Carla. Kannst du mal schauen, was hier auf dem Pult so komisch leuchtet?", antwortete Cody, als er auf sein Pult am Nachbarschreibtisch zeigte. "Das ist der Fahrstuhl. Er wurde manuell angehalten. Der wird bestimmt gleich weiterfahren. Schau dir mal die Mail an", sagte Carla nervös. "Hallo, Mr. Banks. Ihr Kollege Jack Stone kämpft erfolglos gegen Omega. Dabei hat Omega nicht die Macht, die wir besitzen. Wir sind Trigger und wir haben jede Menge für sie vorbereitet. Die Entführung der 7 Kinder war nur der Anfang. Sie haben nicht den Mut und den Verstand, sich tiefer in ein Gebiet zu wagen, was sie nicht verstehen. Frau Bauer, Sie sollten demnächst an Ihr Telefon gehen, denn ein Anruf verändert Ihr Leben. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß, Mr. Banks. Heute beginnt der Tag vom Rest Ihres Lebens", las Cody laut vor. In diesem Moment klingelte das Telefon an Carlas Arbeitsplatz. Langsam gingen Cody und Carla in den Vorraum. Ängstlich nahm Carla den Hörer ab. "Hier das Vorzimmer von Cody Banks, Hauptkommissar der paranormalen Abteilung." "Okay, ich habe verstanden. Vielen Dank", sagte Carla noch immer ängstlich mit dem Hörer am Ohr. "Carla, was ist los?", fragte Cody nervös und angespannt. "Es gibt eine Leiche. Im Hals sind 2 Löcher. Die Leiche ist blutleer und an der Hüfte gibt es Bissspuren", sagte Carla immer ängstlicher, mit zitternder Stimme und dem Telefonhörer in der Hand. "Wo finden wir die Leiche? Carla, was ist denn eigentlich los?", fragte Cody verwundert. "Ihr findet die Leiche im Grunewald", antwortete Carla, als der Telefonhörer, der sich zu dieser Zeit noch immer am Ohr befand, explodierte und Carlas Kopf in Stücke riss. Blut und Gehirnmasse flogen durch die Luft und färbten das Vorzimmer blutrot. Geschockt und mit Tränen überströmt, brach Cody zusammen. Zur selben Zeit bewegte sich der Fahrstuhl plötzlich wieder nach oben. Bill und Konrad waren so in ihrem Geschlechtsakt vertieft, dass sie die Weiterfahrt nicht bemerkten. Kurz darauf ging im Erdgeschoss die Tür auf. "Ach du Scheiße, Dad?", sprach eine mysteriöse männliche Stimme, als die Person den Geschlechtsakt der 2 reiferen Männer sah. Fortsetzung folgt.